Das Thema Vorsorge ist ja heutzutage ein großes Thema. Also meine Krankenkasse zum Beispiel zahlt mir Beiträge zurück, wenn ich regelmäßig Gesundheitsvorsorge betreibe und mir das von meinem Hausarzt bestätigen lasse. Und selbstverständlich habe ich vor einigen Jahren mit Anfang 30 auch schon Vorsorge für meine Altersvorsorge getroffen. Das wird einem ja seit Jahren eingebläut, dass das wichtig ist. Vorsorge ist also ein großes Thema. Auch Jesus spricht von Vorsorge. So sagt er einmal zum Beispiel am Ende der Bergpredigt, dass wir Vorsorge treffen sollen und unser Leben auf ein festes Fundament bauen, um es vor einem plötzlichen Einsturz zu bewahren. Und wir sollen bei unserem Lebensweg auch nicht nur kurzfristig denken und den angenehmen Weg wählen, sondern wir sollen langfristig auf das Ende sehen und dann den schmalen Weg, der vielleicht kurzfristig anstrengender, schwieriger erscheint, einschlagen, weil das der Weg zum Leben und nicht ins Verderben ist. In dem Gleichnis, das ich heute als Predigttext gewählt habe, geht es auch um Vorsorge. Allerdings in einer recht ungewöhnlichen oder man müsste sogar fast sagen in einer moralisch anrüchigen Art und Weise. Nichtsdestotrotz stellt uns Jesus den Hauptdarsteller seines Gleichnisses als leuchtendes Beispiel vor Augen. Ich lese aus Lukas 16, die Verse 1 bis 9. Lukas Evangelium Kapitel 16, 1 bis 9. Lukas 16, 1 bis 9. Da erzählt Jesus folgendes Gleichnis. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mein Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben, das heißt landwirtschaftlich arbeiten, kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib schnell 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er so klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ich habe mir für diese Sommerzeit in der Stadtmission einige Gleichnisse vorgenommen. Und zwar Gleichnisse, die nicht immer ganz einfache Vergleiche mit sich bringen, wie diesen. Denn im Grunde sagt Jesus ja, wir sollen von einem schlechten Vorbild lernen. Von einem schlechten Vorbild Gutes lernen. Ich habe letzte Woche bei uns in der Stadtmission über das Gleichnis vom ungerechten Richter und von der bittenden Witwe gesprochen. Auch dieser Vergleich ist von Jesus ja eigentlich gewagt. Er rückt nämlich den ungerechten Richter in die Nähe von Gott. Aber im Grunde ist das Gleichnis vom ungerechten Richter und der bittenden Witwe, oder das Vorbild ist die Witwe und nicht der ungerechte Richter. Das heutige Gleichnis ist dann eine ganze Stufe schärfer, weil uns wird ein korrupter Manager zum Vorbild für den Glauben hingestellt. Solche Vorbilder finden wir ja dieser Tage genug. Wir brauchen ja nur die Nachrichten hören. Zurzeit wird, ich glaube, in Nürnberg einem ehemaligen Staatssekretär der Prozess gemacht, weil ihm Korruption und Amtsmissbrauch vorgeworfen wird und in namhaften deutschen Firmen machen zurzeit Korruptionsaffären die Runde. Und so einen greift nun Jesus heraus, so einen korrupten Manager. Nicht, um sich über diesen Mann moralisch zu empören, wie wir es ja gerne machen, wenn wir vor dem Fernseher sitzen und sagen, schon wieder einer, der den Hals nicht voll genug kriegt. Nein, das sagt Jesus nicht, sondern er möchte uns etwas über Vorsorge lehren. Können wir von schlechten Vorbildern etwas lernen? Schauen wir uns die Situation näher an. Da war ein Grundbesitzer, der die Verwaltung seines Besitzes einem Ökonomen, so steht es im griechischen Text, einem Ökonomen übertrug. Also man würde heute sagen, einem Diplom-Betriebswirt oder so irgendetwas in der Art. Auf jeden Fall ein leitender Angestellter, der mit Prokura ausgestattet war. Das heißt, mit der Vollmacht im Namen seines Arbeitgebers rechtsgültige Geschäfte abzuschließen. Vollmacht. Macht hat ja etwas Verführendes, etwas an sich, was verlockt. Und dieser Verlockung konnte der Verwalter wohl nicht widerstehen. Jesus führt es in seinem Gleichnis nicht aus, was er sich genau hat zu Schulden kommen lassen. Und wir erfahren auch nicht, wer ihn bei seinem Arbeitgeber anschwärzt. Auf jeden Fall, die krummen Touren des Verwalters kommen dem Chef zu Ohren. Er wird fristlos entlassen und von ihm wird nur noch verlangt, dass er die Buchführung vorlegt. Gib Rechenschaft über deine Amtsführung, über deine Buchführung. Bis hierhin finden wir nichts Vorbildhaftes an dem korrupten Manager. Was aber jetzt folgt, in dieser kurzen Zeitspanne, die dem Manager noch bleibt, nämlich um seine Buchführung abzuschließen und dem Arbeitgeber vorzulegen, auf diese kurze Zeitspanne legt Jesus besonderen Wert in seinem Gleichnis. Der überführte und im Prinzip ja bereits entlassene Betrüger reagiert nicht panisch, er dreht nicht durch. Er reagiert auch nicht fatalistisch, nach dem Motto, oh, was kann ich jetzt schon noch machen, gar nichts, nur noch den Kopf in den Sand stecken. Sondern er fragt sich, was soll ich jetzt tun? Es war ja in Zeiten, in denen es noch keine Sozialversicherung gab, die auch korrupten Managern noch vor dem Verhungern rettet. So etwas gab es zur Zeit von Jesus nicht. Also was soll ich tun? Ich bin entlassen, das zur Seite geschaffte Geld wird irgendwann auch zu Ende sein. Und dann gibt es keine Sozialversicherung, kein soziales Netz, das mich auffängt. Was soll ich tun? Zur landwirtschaftlichen Arbeit tauge ich nicht. Also mich irgendwo bei einem Bauern anheuern, das läuft nicht. Ein Verwalterposten wird mir nach diesem Lebenslauf auch keiner mehr anbieten. Und mich an die Straße setzen und zu betteln, nachdem ich einen gehobenen Posten bisher hatte, das will ich auch nicht. Das ist also die ganz realistische Einschätzung dieses überführten Betrügers. Noch bleibt ihm eine Frist von vielleicht 1 oder 2 Tagen, dann muss er die Bücher vorlegen. Und dann scheidet er auch endgültig aus seinem Amt aus. Höchste Zeit, also Vorsorge zu treffen für die Zeit danach. Und diese Vorsorge sieht so aus, dass er sich bei den Schuldnern seines Chefs beliebt macht. Ja, noch mehr, er lässt jedem eine große Summe. Dem einen die Hälfte seiner Schuld, dem anderen 20%. Wenn man die damaligen Preise zugrunde legt, dann sind es etwa 500 Denare, jedem. Also sowohl die 50% an Öl als auch die 20% an Weizen entsprechen etwa 500 Denaren damals. Also beiden erlässt er die gleiche Summe. Und wahrscheinlich sind die zwei nur zwei Beispiele. Jesus sagt ja, er ruft alle Gläubiger seines Chefs zu sich. Wenn er jedem 500 Denare erlässt, wenn man das auf den Lohn eines Tagelöhners zurückrechnet, sind das so ungefähr 16 Monatslöhne, die er jedem Einzelnen erlässt. Und er verpflichtet sie so zur Dankbarkeit. Das ist seine Vorsorge. Er verpflichtet die Schuldner seines Chefs zur Dankbarkeit ihm gegenüber. Auch eine krumme Tour. Und nun heißt es im Vers 8, der Herr, Jesus, lobte den ungerechten Verwalter, dass er so klug gehandelt hatte. Denn die Kinder des Lichts sind untereinander klüger, die Kinder dieser Welt sind untereinander klüger als die Kinder des Lichts. Als Jünger von Jesus sollten wir uns ein Beispiel nehmen an der Korruption? Nein. Wir sollten uns kein Beispiel nehmen an der Korruption, auch nicht an der Bosheit, auch nicht an der Geldgier dieses Managers, aber an der Klugheit, mit der manche Gauner ihre Gaunereien aushecken und dann auch noch versuchen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Die Klugheit des untreuen Managers bestand darin, dass er die Gefahr, die nun auf ihn zukam, wenn er überführt wurde von seinen krummen Touren, dass er diese Gefahr realistisch eingeschätzt hat. Diese weltliche Klugheit sollen wir auf geistliche Weise übertragen. Für den Verwalter stand nicht weniger als seine Existenz auf dem Spiel. Seine wirtschaftliche Existenz, seine Lebensgrundlage stand auf dem Spiel. Wie übertragen wir das auf geistliche Weise? Wenn wir einmal Rechenschaft ablegen über unser Leben, dann geht es auch um unsere Existenz, nämlich um unsere ewige Existenz. Und es gehört zur Klugheit, die Jesus am Verwalter lobt, dazu, die Gefahr deutlich zu benennen und mit Entschlossenheit zu handeln. Mit Entschlossenheit und Klugheit der Gefahr begegnen. Nachdem der Verwalter die Gefahr erkannt hatte, zögerte er keinen Augenblick mehr zu handeln. Noch konnte er im Namen seines Arbeitgebers Geschäfte abschließen. Noch hatte er die Schuldscheine in seinem Schreibtisch liegen. Und hatte er vorher bei den Geschäften darauf geachtet, dass er möglichst viel in die eigene Tasche wirtschaftete, legte er nun größten Wert, dass die Geschäftspartner einen guten Abschluss machen. Da konnte er dann Dankbarkeit und Hilfe erwarten. Wenn mein Leben in Gefahr ist, dann hilft kein Zögern und kein Jammern, sondern nur entschiedenes Handeln. Das war ihm klar. Wir scheuen uns heute davor, dies in gleicher Weise geistlich zu übertragen. Aber Jesus hat das getan. Wenn die Bibel recht hat, und davon bin ich überzeugt, dann gibt es eine Ewigkeit für jeden Menschen. Und diese Ewigkeit kann ewiges Leben oder ewige Verlorenheit heißen. Diese von Gott in seinem Wort in der Bibel deutlich offenbarte Wahrheit zu ignorieren, ist dumm. Die Augen davor zu verschließen, dass das Leben weitergeht nach dem Tod und dass es zwei Möglichkeiten gibt, bei Gott in das ewige Leben oder in der Gottesferne in der ewigen Verlorenheit zu sein. Wenn man davor die Augen verschließt, ist das dumm. Was soll ich tun? Das war die Frage des Verwalters, als er vor dem Scherbenhaufen seines Lebens stand. Was soll ich jetzt noch tun? Was kann ich jetzt noch tun? Was soll ich tun? Das fragten auch die Zuhörer der Pfingstpredigt, die Petrus an Pfingsten gehalten hat. Was sollen wir tun, damit wir gerettet werden? So wie der Verwalter wusste, wenn ich in Not bin, brauche ich Freunde, so gilt auch für uns, wenn wir vor unserem Richter stehen und Rechenschaft ablegen über unser Leben, dann brauchen wir einen Freund, der für uns einsteht und für uns bürgt. Keinen anderen als Jesus Christus. Und das ist auch die Antwort, die Petrus gegeben hat, als am Pfingsttag die Menschen zu ihm kamen und sagten, was sollen wir tun, damit wir gerettet werden? Tut Buße, hat Petrus geantwortet. Kehrt um, bekennt eure Schuld, fangt ein neues Leben an. Lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und in gleicher Weise fragte auch der Gefängniswärter in Philippi, der zwei berühmte Gefängnisinsassen hatte, nämlich Paulus und Silas. Und als sie durch ein Wunder befreit werden, fragt er sie, was soll ich tun, damit ich gerettet werde? Und Paulus antwortet, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Jesus spricht häufig von der Gefahr, dass das Leben im Verderben enden kann. Wenn Sie das Neue Testament lesen, begegnet Ihnen das immer wieder. Nicht um Angst zu verbreiten, sondern um zu warnen. Wie ein Warnschild im Straßenverkehr ja auch keine Angstmacherei ist. Wenn Sie an der Straße laufen und da wird an einem Haus gearbeitet und es sind Dacharbeiten, dann ist meistens der Gehweg gesperrt. Und da steht ein Schild, Achtung, Dacharbeiten, Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen. Damit will keiner Angst einjagen, sondern will uns davor bewahren, dass uns eine Ziegel auf den Kopf fällt. Auch Jesus spricht so häufig von der Gefahr, dass unser Leben im Verderben enden kann. Nicht um Angst zu verbreiten, sondern zu warnen. Und er bietet sich gleichzeitig an als die notwendige Hilfe, die wir brauchen. damit unser Leben eben nicht im Verderben endet. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Das ist das Erste, was Jesus an diesem Verwalter lobt, dass er die Gefahr erkennt, dass sein Leben zerbricht, dass eben die Lebensgrundlage verloren geht. Und das sollen wir in geistlicher Weise auch erkennen. Und wir sollen entschlossen handeln. Wir sollen fragen, was kann ich tun? Und erkennen, wo Hilfe, wo Rettung zu finden ist. Und die Moral von der Geschichte, so möchte man sich fragen. Jesus redet ja im Folgenden weiter, eigentlich über das Thema Geld und Besitz. Und Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses im Vers 9, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Es geht also bei dieser ganzen Frage auch und im Grunde darum, wie gehen wir mit unserem Besitz um? Also den rechten Umgang mit dem irdischen Besitz lernen und dabei die Ewigkeit im Visier haben, wie ich gerade eben schon gesagt habe, diesen Blick auf die Ewigkeit. Beides verbindet Jesus hier miteinander, wenn er sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit man euch in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Es geht um die Ewigkeit, um Himmel oder Hölle. Es geht aber in erster Linie darum, dass wir hier und heute in dieser Welt so leben, dass wir ja bewusst dieses Leben so gestalten, dass man erkennt, dass wir das eigentliche Leben erst noch erwarten. Es geht Jesus darum, dass wir in dieser Welt mit unserem Geld und mit unserem Besitz so umgehen, dass es der Tatsache Rechnung trägt, dass wir das ewige Leben erst noch erwarten. Jesus sagt damit nicht, so könnte man es leicht missverstehen, dass man sich das Leben, das ewige Leben erkaufen könnte. Das meint er nicht. Dass Jesus vom ungerechten Mammon spricht, ist wohl bezeichnend dafür, dass Geld und Besitz sehr leicht zum Gott, zum Götzen werden können. Luther sagt einmal sinngemäß, das, worauf wir unsere Hoffnung setzen, wovon wir alles Gute erwarten, das ist unser Gott. Und wenn wir nun all unsere Hoffnung auf unseren Besitz und wenn wir Vorsorge nur so verstehen, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass ich halt gucke, dass meine Gesundheitsvorsorge stimmt und meine Altersvorsorge, wenn das alles ist, was ich unter Vorsorge verstehe, aber keine geistliche Vorsorge treffe im Glauben, dann wird Besitz, weltliche Absicherung zu meinem Gott. Jesus legt seinen Jüngern und uns nahe, dass wir unseren Besitz nicht vergöttern, sondern gebrauchen. Dass wir unseren Besitz, all das, was wir haben, nicht vergöttern, sondern gebrauchen. Die Zeit, in der Geld und Besitz überhaupt Bedeutung haben, geht sowieso schneller vorbei, als wir denken. In dieser Zeit sollen wir unseren Besitz gebrauchen und nicht verehren. Wir sollen ihn so gebrauchen und verbrauchen, dass wir damit vor Gott bestehen können. Wie gehe ich mit dem um, was ich habe, dass ich damit vor Gott bestehen kann? Dass mein Umgang mit meinem Besitz deutlich macht, dass ich das eigentliche Leben nicht hier, sondern in der jenseitigen Welt bei Gott erwarte. Kann ich das? Tue ich das? Habe ich beim Thema Geld Gott, beim Geld auch Gott und Gottes Ewigkeit im Visier? Selbst in solchen ganz weltlichen Bezügen fordert Jesus uns auf, geistlich zu denken. Wirklich klug war der korrupte Manager ja nur von einem weltlichen Standpunkt aus. Und das sagt Jesus ja auch, wenn er ihn als ein Kind dieser Welt bezeichnet, als ein Kind dieser Zeit bezeichnet. Er war klug, weil er für die Zeit seiner Erwerbslosigkeit vorgesorgt hatte. Jesus legt uns nahe, diese weltliche, diese diesseitige Klugheit auch auf eine geistlich ewige Perspektive zu übertragen und zu leben, damit wir am Ende aufgenommen werden in die ewigen Wohnungen. Man könnte sagen, carpe diem, nutze den Tag, nutze dein Leben. Nutze deine Zeit, deine Begabungen, dein Geld so, dass es Rendite für die Ewigkeit trägt. Das ist wirkliche Klugheit. Irenäus, ein Kirchenvater aus dem 2. Jahrhundert, hat zu diesem Gleichnis gesagt, was wir erworben haben, das verwenden wir als Gläubige zum Nutzen des Herrn und werden gerechtfertigt. Die Ewigkeit im Visier haben, auch bei den alltäglichsten weltlichen Dingen. Dazu fordert uns Jesus auf. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du kennst unser Leben. Du hast es selbst gelebt und es war damals nicht viel anders als heute. Das sehen wir immer wieder, wenn wir die Vergleiche im Neuen Testament lesen, die du gewählt hast. Herr, ich bitte dich, dass wir nicht nur am Sonntag uns nach dir ausrichten und nach dir fragen, sondern dass unser Leben geprägt ist von dieser geistlichen Perspektive und von dieser Erwartung, dass das eigentliche Leben ja noch kommt. Dass das Leben sich nicht erschöpft in dieser Zeit zwischen unserer weltlichen Geburt und unserem weltlichen Tod, sondern dass in unserer Wiedergeburt ein neues Leben angefangen hat, das hinüberreicht in deine Ewigkeit. Ich danke dir für diese Hoffnung, die du uns gibst, und ich bitte dich, dass wir es lernen, mit dieser Hoffnung wirklich im Alltag zu leben und umzugehen. Und dass wir klug auch danach fragen, was in deinen Augen echte Vorsorge darstellt. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst und dass du uns immer wieder neu auf dich ausrichtest. Amen.